An der Stelle möchte ich mich auch schon herzlich bedanken für die Geburtstagsgrüße und für die Grüße vom Jubiläum, die bei mir ankamen. Herzlichen Dank dafür. Die Frage ist auch, ihr habt es auch mit mir ausgehalten. Das ist ja immer nicht möglich, 20 Jahre Pastor zu sein, wenn niemand mehr käme. Das wäre dann auch ein bisschen schwierig. Von daher herzlichen Dank. Das Thema heute Morgen ist ja, wie es nicht anders sein kann, ein Pfingstthema. Und Leben in Kraft. Und ich möchte zu Anfang zwei ganz bekannte Bibelstellen mit euch teilen. Und dann wollen wir noch miteinander anschauen, was das für uns heute bedeutet. Okay, kannst du die erste Folie bringen. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und die nächste Bibelstelle ist Apostelgeschichte 2,1,4. Am Pfingsttag, also so wie heute, waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Mal bis hier an Gottes Wort. Und man ist ja immer so geneigt. Wir wissen ja, was an Pfingsten passiert ist. Und die Frage ist ja immer, was hat es mit mir, was hat es mit unserem heutigen Leben zu tun? Wir wissen, am Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen, auch wie wir es hier gelesen haben. Aber es war auch die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Und wenn das nicht passiert wäre, ich habe es vorhin schon in der Gebetszeit gesagt, wären du und ich heute nicht da. Weil nur in der Kraft des Heiligen Geistes ist es ja möglich, Gemeinde zu bauen. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es ja möglich, am Ball zu bleiben, ein Leben zu führen, wie Gott es auch mag. Und viele von uns denken, ja gut, was sollen wir schon am Pfingsten Neues predigen? Die, wo schon lange unterwegs sind, hören so mal, vielleicht heute zum 40. Mal eine Pfingstpredigt und, oder manche auch nur dreimal, wie auch immer. Viele von uns haben ja die Geistestaufe erlebt, wurden erfüllt mit Heiligem Geist und die Kraft Gottes kam in ihr Leben. Manche sehen sich noch danach, nach den Geistesgaben, nach dem Beten und Sprechen in neuen Sprachen. Aber was, worüber wir heute nachdenken dürfen, ist, dass mit Pfingsten Gott brachte mit dem Heiligen Geist einen frischen Wind in das Leben der Gläubigen. Eine unsichtbare, wirksame Kraft in der Person des Heiligen Geistes, der ja uns als wunderbarer Helfer, als Ratgeber und als ein Befähiger, und jetzt kommt's, die Werke Jesus zu tun. Deshalb kam der Heilige Geist, dass du und ich die Werke Jesu tun können. Und das gilt allen, die an ihn glauben. Und auch wir, die wir schon diese Fülle erlebt haben. Uns möchte Gott neu mit frischem Wind oder frischen Wind in unser Leben geben. Also, wer nicht weiß, was frischer Wind bedeutet, den lade ich ein, nach Norddeutschland zu gehen, mal auf dem Deich zu bleiben. Und wenn dort der frische Wind kommt, meine Frau kommt aus Norddeutschland und im Norddeutschland habe ich immer das Gefühl, der Wind kommt immer von der Seite, dass er gegen mich kommt. Also egal, ob du Fahrrad fährst, läufst, also gefühlt hast du nie Rückenwind dort. Und ich habe mich dann so die Frage gestellt, wie komme ich jetzt zum frischen Wind vom Heiligen Geist? Die Frage ist doch, wann trinken und essen wir? Wenn wir Durst und Hunger haben. Und alles beginnt damit, dass du und ich Hunger haben nach Frischen von Gott, nach einer Frische aus dem Heiligen Geist. Und Jesus sagt in Johannes 7, 37 bis 39, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meint er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber heute ist Jesus verherrlicht und der Heilige Geist ist ausgegossen und möchte in uns eine Quelle sein. Und wenn wir das Leben von den Jüngern betrachten, kann man doch eines feststellen. Was haben denn all die Wunder, die Jesus getan hat, in ihrem Leben bewirkt? Was hat sie denn wirklich verändert? Sie waren dabei, als Jesus Toten auferweckte. Sie waren dabei, als Jesus Kranke heilte. Blinde wurden sehen, Taube wurden die Ohren geöffnet. Sie haben sogar gesehen, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat und Menschen frei wurden. Sie waren mit ihm auf dem Berg der Verklärung. Aber hat sie das nachhaltig positiv verändert? Bedenken wir, als Jesus verraten wurde, kein einziger der Jünger hat es geschafft, ihm Jesus treu zu sein. Also wir sehen, die Wunder in sich haben sie nicht verändert, auch nicht die Predigten. Und das wundert uns, auch von die Predigten von Jesus nicht. Also wenn jemand gut predigen konnte, dann sicher Jesus. Er hat immer sehr lebensnah gepredigt, hat die Leute abgeholt und hat sie manchmal auch beschämt, so wie ein Berufsfischer, den Petrus. Also sagt, geh nochmal raus, jetzt wirst du fischen. Und er wusste eigentlich, kann man um die Uhrzeit keine Fische kriegen. Aber was sie verändert hat, und das wünsche ich mir für uns so sehr, auch heute Morgen, ganz neu, war das Wirken des Heiligen Geistes, war die Ausrüstung der Kraft von oben am Pfingsten. Und wir sehen, die Jünger haben sich nach diesem Tag gesehnt. Die haben gewartet, weil Jesus ihnen an Tag der Himmelfahrt versprochen hat. Kannst du die nächste Folie bringen? Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Und die erste Gemeinde, das waren ungefähr so 120 Personen. Was haben sie gemacht? Sie haben 10 Tage gebetet, wir wissen, in einem Obergemach, und haben ihren Hunger ausgedrückt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und dann kann man sehen, was das im Leben der Jünger verändert hat, als der Heilige Geist gekommen ist. Durch die Erfüllung mit Heiligen Geist wurden sie verändert. Vorher war der Petrus, der noch eingeknickt ist in seinem Bekenntnis zu Christus, wegen ein paar wenige Leute, weil eine Frau gesagt hat, gehörst du nicht auch zum Nazarener? Ach nee, den kenne ich nicht. Und vorher noch gesagt, aber wenn dich alle verraten, Jesus, ich bin der Hecht hier. Ich sag, wer? Nein. Ein paar Leute, die es ihm schwer gemacht haben, hat er ihn verleugnet. Und am Pfingsttag passierte wieder das Gleiche. Die Leute haben sie ausgelacht, die haben gesagt, wo der Heilige Geist kam. Die verhalten sich ja wie betrogen. Als sie sahen, wie die Jünger Gott lobten, in neuen Sprachen gepriesen haben. Aber diesmal hat dieser Petrus Jesus nicht verleugnet. Er ist vor den Tausenden von Menschen aufgestanden und hat in seiner Pfingstpredigt Jesus klar verkündigt. Wir wissen, dass sich viele Menschen bekehrt haben. Und es war möglich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wir wissen, in der Anfangsgeschichte der ersten Gemeinde war es so, dass die wurden bedroht und verfolgt. Jakobus, einer der Jünger, wurde sogar getötet. Und ich finde es spannend, als sie sich denn versammelt haben zum Gebet, haben sie nicht gebetet. Ach Herr, lass uns bitte jetzt die Verfolgung weggehen und das ist ja ganz schlimm und du weißt, wir können uns dann immer ganz frei versammeln. Was haben sie gebetet? Dass sie kühn sind, dass sie kühn bleiben, damit sie das Evangelium verkündigen können. Und wie wir sehen, durch den Heiligen Geist war die Gemeinde treu in ihrem Bekenntnis. Sie verlieren nichts an Kraft, nichts an Kühnheit, weil der Heilige Geist im Leben gekommen ist. Oder denken wir an Petrus. Der musste plötzlich für seinen Glauben auch ins Gefängnis. Und ich weiß nicht, was wir denken würden, wenn man uns einsperrt wegen unserem Glauben. Kann das der Wille Gottes sein? Habe ich alles richtig gemacht? Gibt es da noch verborgene Sünde? Habe ich nicht alles bekannt? Was macht Petrus? Der schläft, obwohl er gedacht hat, er wird hingerichtet wie auch der Jakobus. Warum? Weil der Heilige Geist in seinem Leben am Wirken war. Wissen, der Engel musste ihn sogar wecken und er hat gedacht, das ist jetzt ein Traum, dass ich jetzt aus dem Gefängnis rauskomme. Und wir sehen, wenn der Heilige Geist da ist, löst er auch dann Frieden aus, in Momenten, in denen wir auslippen könnten. Kennst du auch Momente, wo auslippen könntest? Dann möchte der Heilige Geist dich mit Friede beschenken. Denken wir an Paulus und an Silas. Auch die mussten ins Gefängnis. Was machen die? Um Mitternacht? Sie haben eine Lobpreisstunde gemacht. Sie lobten und priesen Gott. Warum? Weil der Heilige Geist in ihrem Leben gewirkt hat. Ihr wisst das sicher aus der Kirchengeschichte oder in einem Geschichtsunterricht aufgepasst habt. Der Kaiser Nero hat ja viele Leute im Römischen Reich umgebracht, darunter auch vielen Christen. Und aus der Überlieferung wissen wir, dass das eigentlich die Inquisition der Christen war. Und dieser Nero hat festgelegt, beerdigt die Christen nicht, sondern ich will sie sehen, wie sie sterben. Und dann hat Nero Folgendes gesehen. Wir wissen, die Christen wurden wilden Tieren vorgeworfen. Manche sind in Flammen umgekommen. Und sie sind mit einem Lächeln gestorben. Das schaffst du nicht aus dir. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Das war, weil der Heilige Geist in ihr Leben am Wirken war. Was machen wir jetzt mit diesen ganzen Wahrheiten? Sagen wir, preis dem Herrn, machen die gut drauf. Aber ich glaube, Gott möchte auch zu uns reden. Und weil der Heilige Geist dasselbe ist, den auch wir heute erleben dürfen. Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen und nach ihm dürsten, wenn wir Hunger nach Gott haben, dann will uns Gott einen neuen frischen Wind geben, dass uns der Heilige Geist neu berühren kann, besuchen kann und erfüllen kann. Manchmal denken wir, wir brauchen ja diesen Hunger nur, wenn wir uns frisch zu Jesus bekehren und die Geistestaufe wollen. Jetzt, das will ich unbedingt haben. Aber die Bibel sagt uns in der Bergpredigt von Jesus, selig sind die geistig Armen. Nicht geistig, geistig Armen. Das bedeutet, die Menschen sind überzeugt, sie brauchen Gott. Die haben Hunger nach Gott. Und wer Hunger nach Gott hat und geistig arm ist, sagt Jesus, der ist ein glücklicher Mensch. Und ich möchte in ein paar Schritten aufzeigen, wie dieser Hunger in uns wieder kommen kann. Wie wir diesen Hunger wieder bekommen können. Also wie normaler Hunger entsteht, wissen wir ja schon. Aber wie bekomme ich jetzt Hunger nach Gott? Erstens, wenn uns bewusst wird, dass uns etwas fehlt von dieser Fülle im Heiligen Geist, dann sollte es in uns Hunger auslösen. Das Problem heutzutage ist doch nicht, gerade bei uns im Westen, dass es zu wenig geistige Nahrung gibt. Du kannst Bibel-TV gucken. Du kannst im Moment vielleicht weniger zu Konferenzen fahren. Du kannst im Internet die berühmtesten Prediger, die es voll drauf haben, hören. Ich möchte sie jetzt nicht alle nennen. Aber das Problem im Westen ist doch, dass der Hunger in vielen verloren gegangen ist. Und das möchte der Heilige Geist heute ändern. Der Heilige Geist ist hier und er möchte eines tun. Denn geistlichen Hunger, ohne dass das jetzt wieder Druck auf uns legt, ohne dass wir ich wieder was tun, sondern dass der Heilige Geist das in uns wirkt, dass wir Hunger nach ihm haben. Ein weiterer Punkt, wie wir Hunger bekommen können, ist, wenn wir die Verheißungen von Jesus ernst nehmen und auch für unser, also nicht für den Nachbarn, sondern für uns selber annehmen. Weil Jesus sagt, ich will euch die Gabe geben. Ihr sollt Kraft aus der Höhe bekommen. Ihr sollt durch den Heiligen Geist in eine neue Dimension geführt werden. Und der dritte Punkt ist, wenn Gott uns ein Versprechen gibt, dass Ströme lebendigen Wassers aus unserem Inneren fließen sollen, eine innere Kraft, eine innere Verhüllung, wenn wir diese Verheißung von Gott in unserem Leben ernst nehmen, dann oder in Anspruch nehmen, dann entsteht Hunger. Also, ich glaube, Gott hat mehr für uns. Also dass wir nicht im Status quo bleiben, sondern das darf für unsere Sehnsucht sein, dass Gott mehr und in unserem persönlichen Leben, in unserer Familie, in unserer Ehe, aber auch hier in der Gemeinde, hat er mehr für uns. Und der geistliche Hunger wächst auch dann, wenn wir Menschen zuhören, die Gott lieben. Was sie mit Gott erlebt haben. Und das können wir in unserer Kleingruppe super gut üben. Und das darf einen Hunger bei dir auslösen. Unser Kleingruppensemester geht Ende dieser Woche zu Ende. Die gute Nachricht, es gibt ein zweites Semester, das beginnt Mitte September und ich würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Überlegst dir mal, wenn du in der Kleingruppe bist, kann Gott in dir einen Hunger nach mehr von ihm auslösen. Zu sehen, wie Gott im Leben von Menschen wie du und ich einfach wirkt. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch eine neue Kleingruppe zu beginnen. Komm in den Kurs, einen Unterschied machen. Das wollen wir ja alle. Dann komm in den Kurs und dann kannst du eine Kleingruppe leiten oder auch eine andere Gruppe in der Gemeinde. Und viertens, und das ist ja das Gute, bei Gott darf man immer bitte sagen, hey Herr, ich brauche mehr von dir, ich möchte einen neuen Hunger von dir haben. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns ein neues Verlangen nach mehr von ihm und dem Heiligen Geist geben möchte. Das ist so der eine Aspekt, den ich heute Morgen mit euch angucken wollte. Hunger nach mehr von Gott, ein geistlicher Hunger in euch zu wecken. Zweiter Punkt, wer von euch freut sich gerne? Ich weiß, falls es Norddeutsche unter uns gibt und sie sind Fans von Werder Bremen, die sind heute sicher traurig, weil sie abgestiegen sind, aber das ist ja nicht so elementar. Aber ich glaube, wir freuen uns alle gerne. Also ich freue mich lieber, wie dass ich weine, obwohl das manchmal auch was Befreiendes hat. Wir lesen Folgendes, was Paulus schreibt in Römer 14, 17. Denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Und wenn wir diesen Vers hier lesen, merken wir, hier steht was Entscheidendes für uns. Gott möchte etwas für uns und das ist ein Leben, dass wir eine Lebensdimension haben, der Freude im Heiligen Geist. Und hier sagt Paulus eigentlich die Gemeinde in Rom, hey, ich möchte, dass ihr euch aufs Wesentliche konzentriert, um was es im Reich Gottes geht. Wenn wir das im Kontext lesen, das sollte man immer tun, dann geht es in diesem Kontext um Streit über Essverhalten, was man essen darf und was man nicht essen darf. Das kommt uns ja irgendwie auch bekannt vor. Weiter geht es im Kontext darum, was sind denn besonders heilige Tage? Und Paulus ermahnt die Gemeinde und sagt, du, hört mal her, es gibt da zwei unterschiedliche Typen von Menschen. Die einen, die haben ein sehr feines, sensibles Gewissen. Die anderen haben ein starkes Gewissen. Deshalb ermahnt er die Gemeinde und schreibt, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. So einfach macht man es in der Gemeinde Gottes. Aber was er hier haben möchte, oder was Paulus hier meint, ist, so schnell kann man das Zentrale im Reich Gottes aus den Augen verlieren. Worum geht es denn im Reich Gottes? Doch nicht um sekundäre Themen, sondern um Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist wie so ein Dreiklang. Die Musiker wissen, was ein Dreiklang ist. Im Reich Gottes geht es um Gerechtigkeit. Warum ist das denn so wichtig für uns? Es ist das Geschenk, das wir durch die Bekehrung zu Jesus erhalten haben. Wir sind gerecht vor Gott. Freust dich noch drüber, dass du gerecht vor Gott bist. Es gibt in deinem Leben keine Anklage mehr. Gerechtigkeit ist der Zustand, wie Gott uns sieht, als hätten wir alles erfüllt, was von ihm gefordert wird. Und das ohne große Anstrengung. Du musst nur an Jesus glauben. Und denn Jesus, deine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Versteht ihr die Dimension? Da steht nicht, Thomas, du musst alles richtig machen und jeden grüßen und zu allen nett und lieb sein und 100 Traktate verteilt haben, jeden Sonntag da sein. Gerechtigkeit. Ist gut, wenn wir das machen, zum Teil. Aber gerecht bin ich, weil ich an Jesus glaube, weil er meine Gerechtigkeit geworden ist. Und aus dieser Gerechtigkeit entsteht jetzt in unserem Leben Frieden. Das ist das Geschenk, das wir durch die Bekehrung zu Jesus erhalten haben. Gerecht sein vor Gott, habe ich gesagt. Und wo der Zustand der Anklage gegen uns aufgehört hat, den wir manchmal in unserem Herzen gespürt haben, haben wir Frieden mit Gott durch Christus. Gott ist nicht mehr zornig über unsere Sünde. Warum? Weil er uns alle Sünde vergeben hat. Und das darf in uns eine tiefe Friede auslösen. Es gibt keine Anklage mehr. Gott hat mich befreit, Gott hat mich erlöst. Und diesen Frieden dürfen wir auch nach außen ausstrahlen. Also wenn wir in der heutigen Zeit etwas tun können und eine Ausstrahlungskraft haben, dann ist es, dass wir Hoffnung haben und dass wir Frieden in unserem Herzen kennen. Und der Friede hört nicht auf wegen Covid-19. Also über wie viele Nebensächlichkeiten man sich da aufregt, das verstehe ich gar nicht. Mit oder ohne Maske, mit oder ohne Umfang. Ja, ist das elementar im Reich Gottes. Ich bin gerecht vor Gott, ich habe Frieden mit Gott und ich darf Freude im Heiligen Geist haben. Und diese Gerechtigkeit und dieser Friede darf in mir Freude ausleben. Aus der Gerechtigkeit und Frieden wird uns Freude. Darüber, über das, was Gott geschenkt hat. Und wisst ihr, ich möchte nicht, dass ein Herr Nietzsche recht hat, der gesagt hat, wenn die Christen doch nur erlöster aussehen würden. Ich möchte mit meinem Leben ausstrahlen, dass ich erlöst bin, dass ich ein Nachfolger von Jesus Christus bin, dass man das in meinem Leben sieht, dass ich was habe, was andere Menschen nicht haben, nämlich Frieden mit Gott, Freude im Heiligen Geist. Das soll mein Leben ausmachen. Und ich möchte die Hoffnung, die Christus in mich hineingelegt hat, die möchte ich anderen Menschen zuteil werden lassen. Wisst ihr, er kommt in den Himmel mit und ohne Impfung. Wir kommen in den Himmel mit und ohne Covid-19. Und Gott möchte uns heute alle einen Durchbruch in die Freude im Heiligen Geist geben. Pfingsten bedeutet doch, ich lasse mich beschenken. Da stehe ich da und sage, Geist Gottes, komm in mein Leben. Beschenk mich mit dieser Freude. Und Gott ist doch bekannt, wie wichtig Freude für uns ist. Es gibt doch genug Dinge, die uns Sorge machen können, die uns das Leben schwer machen können. Zum Beispiel Sorgen um die Zukunft, Sorgen ums Geld. Gerade in der heutigen Zeit haben ja viele Menschen auch Sorgen wegen ihrer Arbeit. Oder wie es zu Hause geht, Homeschooling, Homeoffice. Das kann ja alles Familien sehr belasten. Oder man kann traurig sein über den Verlust eines geliebten Menschen. Oder wir empfinden Trauer über eine Sünde in unserem Leben, obwohl wir schon lange mit Jesus unterwegs sind und diese Dinge immer wieder in unserem Leben passieren. Aber Gott möchte, dass wir trotz dieser Dinge nach gewisser Zeit der Trauer wieder aufstehen, dass wir nicht darin stecken bleiben. Gott möchte nicht, dass du belastet durchs Leben gehst. Gott, unser Vater, gibt uns doch Trost. Im Psalm 30, Vers 6 im zweiten Teil steht, die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Also hier sehen wir, dass Trauer, Weinen und Trübsal für eine Zeit lang da sein mögen. Doch Gott will uns jeden Tag Freude schenken, neue Freude schenken. Und wenn wir weiterlesen in diesem Kapitel in Versen 12 bis 13, du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir die Trauergewänder ausgezogen und mir Freude geschenkt, damit ich dich preise und nicht schweige. Ich finde psalmistisch großartig. Der holt dich ab, der versteht, wenn du traurig bist. Und dann sagt er dir solche Dinge. Das ist Gott. Gott sagt dir und mir heute Morgen, das ist mein Programm für dich. Dass Gott Dinge in unserem Leben, die nicht durchdrungen sind von seiner Freude, diese möchte er ausziehen wie Trauergewänder. Und hier finde ich das Spannende, wenn man dem Psalm nicht, Gott macht es. Also normalerweise ziehe ich mich ja selber an. Das machen wir so lange. Am Anfang von unserem Leben haben es unsere Eltern getan. Aber wenn wir erwachsen sind oder groß sind, dann machen wir das selber. Aber hier steht, dass Gott mir die Trauergewänder auszieht. Das ist doch ein Geschenk. Also das Klagen, das Weinen und die Trauer möchte ausziehen wie die Trauergewänder. Wir erhalten Neues von Gott, nämlich tiefen Frieden von und aus Gott. Darum geht es doch. Diese Freude, von der wir sprechen, ist nicht abhängig von den Umständen, sondern die Freude im Heiligen Geist ist eine übernatürliche Freude. Die kannst du nicht produzieren. Da musst du sagen, Heiliger Geist, beschenk mich mit dieser übernatürlichen Freude, die über den Umständen steht. Auch dann, wenn es keinen Grund gibt, von außen hin sich zu freuen. Und Gottes Absicht ist es doch, dass wir mit Freude leben. Vielleicht haben auch manche von uns auch über Jesus so falsche Vorstellungen. Manche denken, ja, der war immer ernst. Oder manche denken, das war halt ein Softie, so ein Frauenversteher. Sogar, dass Freude bei ihm vielleicht verboten ist. In Johannes 15,11 steht, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Also der möchte uns nicht nur ein bisschen Freude schenken, sondern möchte uns vollkommene Freude schenken. Also vollkommen ist vollkommen. In Johannes 16,24 sagt Jesus, bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Das ist doch etwas, was Gott uns geben möchte. Gebetserhörung, damit wir uns freuen über ihn. Über das, was Gott in unserem Leben tut und wir sehen, er hört unsere Gebete. Und in 1. Johannes 1,4 Vers 4 steht, wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Also da kann es eine Zunahme an Freude auch im Heiligen Geist geben. Ich hoffe, dass das bei euch so ist. Also Gott möchte, ich verstehe es zumindest so, dass Maß der Freude sich in unserem Leben immer mehr entwickelt. Und jetzt hör bitte gut zu. Jemand, der Gott kennt und in seinem Glauben sich gut entwickelt und gesund entwickelt, wird nicht jemand sein, der immer ernster, nachdenklicher, zynischer, kritischer und streitsüchtiger wird. Sondern er wird jemand sein, der zunimmt in der Freude im Heiligen Geist in seinem Leben. Also ich möchte nicht, ja, ich bin auch noch mal ganz jung, aber ich möchte nicht so als alter Greis, der zynisch, der kritisch, der streitsüchtig ist, der verbittert ist vom Leben, so möchte ich nicht enden, sondern die Freude am Herrn soll meine Stärke sein. Und das bekenne ich ganz ehrlich, da brauche ich die Hilfe Gottes. Denn das Leben kann manchmal schon mühsam sein und ärgerlich machen und bitter machen und traurig machen. Und Paulus schreibt ja so gigantische Sätze, die wir so gerne lesen, aber das hat was mit unserem Leben zu tun. In Philipper 4,4 steht, freut euch in dem Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch in dem Herrn. Das steht nicht im Konjunktiv da. Also wenn es dir gut geht, wenn du reich gesegnet bist und alles gut geht in deinem Leben, du viel Geld, viel Asche, viel weiß ich was hast, einen guten Job, gut gediehene Kinder, noch bessere Enkelkinder oder sonst, sondern Freut euch, sagt er hier, ganz einfach. Das ist eine Anordnung, die Paulus hier schreibt. Man könnte fast sagen, es ist ein Befehl. Doch ich frage mich immer, wie kann man sich auf Befehl freuen? Wir kennen doch alle die Situation als Kinder, wenn die Eltern gesagt haben, musst nicht weinen, freu dich doch über das großartige Geschenk, das du aber als Kind nicht hast wollen, weil es was Verkehrtes war. Und dann nervt dich das doch, wenn jemand noch sagt, jetzt freu dich doch endlich. Aber so meint es die Bibel nicht. Weil in der Bibel immer etwas steht, das zu unserem Besten aufgeschrieben worden ist und was wir machen sollen. Und Folgendes hat man herausgefunden, wenn Menschen sich entscheiden zu freuen, dann folgen auch die Gefühle. Die Gesichtsmuskeln treten mit einem Lächeln in Aktion. Und es wird sowohl körperlich wie auch seelisch etwas Positives ausgelöst. Ha, das ist doch super. Und deshalb freue ich mich so gern. Wenn das meiner Seele tut, gut tut und auch meinem Körper. Offensichtlich will Gott, dass wir voller Freude, ja mit überfließender Freude sind. Warum? Ganz einfach, weil Gott uns einfach Gutes tun will. Ein Leben in der Freude Gottes tut uns gut. Mit Freude lebt es sich leichter. Wenn wir in uns eine Quelle der Freude haben, das macht auch das Arbeiten und in schwierigen Lebenssituationen macht sich das bemerkbar. Je mehr ich mit Freude erfüllt bin, desto mehr Kraft und Power haben wir in den unterschiedlichen Lebenssituationen. Oder wenn wir Freude im Herrn haben, haben wir auch mehr Kraft zum Widerstehen in Momenten der Versuchung. Das möchte Gott für dich und für mich. Stärke, die durch seine Freude ausgelöst wird. Freude an Gott setzt diese Freude frei. Wir kennen alle die berühmte Stelle und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jeremia 8, Vers 10. Und ein Leben in der Freude Gottes ist ein Segen für andere. Das merken wir doch auch bei uns selber. Wenn wir mit jemandem länger zusammen sind, der sich ständig beklagt, ist es an manchen Tagen sehr herausfordernd. Nein, ja, ist herausfordernd und manchmal auch schwierig. Also wenn ich fragen soll, mit wem seid ihr denn lieber zusammen? Mit einem ewigen Nörgler oder einer, der Freude ausstrahlt? Einer, der das Pfingstjubellied verstanden hat, nun stellt das Klagen endlich ein. Mit so jemandem sind wir doch viel besser unterwegs wie einer, der immer klagt und wo auch immer die anderen schuld sind. Ein Leben in der Freude Gottes ist dagegen attraktiv auch für andere. Das, was andere ansieht und begehrenswert findet. Wenn sie fragen, warum freust du dich immer? Warum bist du so gut drauf am Montagmorgen, nach dem Sonntag bist du gut drauf in der Arbeit? Warum? Weil Christus in uns lebt. Warum kannst du schon am Morgen früh ein Lobpreislied auf den Lippen haben? Warum? Weil Gott uns die Freude an ihm schenkt. Wie komme ich nun dahin? Zur Freude im Heiligen Geist. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das hört er nächstes Jahr an der Pfingstpredigt. Oder ich könnte es ganz froh machen. Sie forschten in der Schrift, ob sich es also verhielte. Wäre auch ein Ansatz. Aber ich glaube, wir haben die Antworten schon aus dem Wort Gottes bekommen, nämlich indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Also Paulus ermutigt uns ja sehr, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, was wichtig ist und was zählt. Auf die Gerechtigkeit, die wir von Jesus empfangen haben durch den Glauben. Die Anklage in unserem Leben ist vorbei. Den tiefen Frieden, den Jesus in unser Leben strömt. Ich habe es ja an der Stelle schon oft erzählt, aber ich finde es trotzdem immer so eindrücklich. Und meine Frau beneidet mich da ein bisschen drum. Seit meiner Bekehrung kann ich in den meisten Fällen mich ins Bett legen, umdrehen und schlafen wie ein Stein. Kannst du meine Frau fragen? Das ist seit meiner Bekehrung so. ist jetzt schon ein paar Semester her. Na, gab es auch Nächte, wo ich mal wach gelegen bin, wenn irgendwas Bewegendes war. Aber so in der Regel ist das schon so. Warum? Die Anklage ist vorbei. Ich bin gerecht gesprochen durch Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Wir haben tiefen Frieden, der in unser Herz und Leben strömt. Das haben wir durch Jesus vom Vater und auch die Freude im Heiligen Geist. Wenn zum Beispiel uns Menschen oder Dinge nerven oder wir die Geduld bei einer Aufgabe verlieren, dann ist es doch gut und wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass uns unsere Freude nicht von Menschen oder Umständen nehmen lassen müsse. Oder wenn wir Sorge haben, dass wir es nicht zulassen, dass unser Herz mit diesen Dingen erfüllt bleibt. Also bin ja kein Prophet, wenn ich sage, wir machen uns alle mal Sorgen, oder? Aber ich muss doch zu dem Punkt kommen, wo mich mein Herz das nicht die ganze Zeit erfüllt. Denn ich darf es ja bei Gott ablegen. Jesus sagt, er werft alle eure Sorgen auf mich. Dass wir das, was uns bedrückt, dass wir das loslassen. Und wir können uns auch umziehen, habe ich vorhin im Psalm gelesen. Mit einem neuen Kleid der Freude und Gott hilft mir sogar noch rein. Ist doch schön, wenn man eine Jacke ansieht und einer hebt einem die Jacke auf. Geht es viel einfacher. Und das macht Gott und will uns mit Freude beschenken. Und diese Dinge sollen uns, was uns bedrückt, sollen uns ja nicht hindern, in die Dimension der Freude im Heiligen Geist zu kommen. Bekennen wir es doch dem Herrn, dass diese Dinge es nicht wert sind, dass wir uns die Freude im Heiligen Geist rauben lassen. Durch den Tod Jesu am Kreuz verlieren diese Dinge ihre Macht über mein und dein Leben. Bete doch, ich bin reich gesegnet und lebe in einer neuen Dimension durch dich, Jesus. Das darf unser Bekenntnis sein. Und wie die Freude im Heiligen Geist zunimmt, ganz einfache Geschichte, habt ihr schon sicher 100 Predigten drüber gehört? Lerne den Heiligen Geist besser kennen. Wie lerne ich jemanden besser kennen? Wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Wenn er in mein Leben und ich mit ihm sprechen kann. Wir wissen, der Heilige Geist ist eine lebendige, erfahrbare Person. Und er liebt uns genauso wie Jesus. Wir können eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Warum? Weil er eine Person ist. Wir wissen vom Heiligen Geist, der ist allwissend. Der weiß, was dein Herz belastet. Der weiß, was mein Herz belastet. Aber er weiß auch, wie mächtig das Erlösungswerk Jesu ist. Und will uns Mut machen, alles zu ergreifen, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Geben wir ihm doch die Dinge ab, die uns belasten. Und uns nicht loslassen wollen. Er, der Heilige Geist, hat die Macht, uns frei zu machen. Und er will das auch tun. Weiterer Punkt. Er ist allgegenwärtig. Er lässt uns nie allein. Er begleitet uns, das mag vielleicht für manchen erschreckend sein, er begleitet uns überall hin. Und das macht mich doch sehr sensibel, wo ich hingehe und was ich mache. Aber ich möchte so rum sagen, warum begleitet er uns überall hin? Weil Jesus gesagt hat, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Er verlässt uns nicht. Er hört uns zu und lässt uns nicht im Stich. Gemeinde Gottes, der Heilige Geist ist da, wo ist das Problem? Was wir vom Heiligen Geist auch wissen, er ist kraftvoll, mächtig genug, um mit dem umzugehen, was unser Herz belastet. Mächtig genug, unser Herz zu befreien. Und der Heilige Geist, der ist auch heilend. Wir dürfen damit rechnen, dass seine Gegenwart das heilt, was in unserem Herzen Schaden erlitten hat. Dass er dich fragt, Thomas, wie heißt die Sorge? Auch Ungerechtigkeit. Und ich darf fragen, Heiliger Geist, ich gebe es dir, was gibst du mir dafür? Gerechtigkeit. Das möchte er uns groß machen. Ein wesentlicher Punkt ist aber, dass wir ihn einladen, uns mit seiner Freude zu erfüllen. Der Heilige Geist kommt immer dorthin, wo er eingeladen ist. Gebeten wird zu kommen. Er drängt sich nicht auf. Die Schrift sagt, dass der Heilige Geist sehr sensibel ist. Deshalb dürfen wir ihn in unser Leben einladen. Damit geben wir ihm die Freiheit, an unserem Leben zu wirken. Also brauchst keine Angst haben vor ihm. Der macht nicht, was du sagst, das will ich nicht. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte uns fragen, wie groß ist mein Hunger nach Gott? Bete doch neu, dass der Heilige Geist dich heute Morgen erfüllt. Begnüg dich nicht mit Brosamen. Mach keine geistliche Diät. Der innere Mensch soll zunehmen, nicht abnehmen. Sondern begehre alles von der Fülle des Heiligen Geistes, was er an Kraft und Dynamik für dein Leben hat. Was er für dein Leben vorbereitet hat an Zeichen und Wundern. An seiner Führung in deinem Leben. An Heiligkeit und Durchbrüchen, die er vorbereitet hat. Die Frage ist nicht, ob wir das alles verkraften. Die Frage ist, wie groß ist dein Hunger? Weil dein Geist hat genug freien Raum, um alles zu bekommen, was er dir verheißen hat. Korrekt? Empfang die Freude im Heiligen Geist. An der Stelle möchte ich einen Punkt machen. Lass uns einfach aufstehen und bete. Nicht in dem Sinn, dass man ein Gebet spricht und dann ist alles super, sondern ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Appetit gemacht habe nach dem Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben. Und wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du nicht diese Gerechtigkeit und diese Freude in Christus und diesen Frieden von Christus hast, dann lade ich dir so ein, Jesus in dein Herz einzuladen. Dann darfst du gerne beten und dass Jesus in dein Leben kommt. Und ich möchte an der Stelle auch noch darauf hinweisen, das Gebetsteam wird nachher noch bereitstehen, wenn du ein Anliegen hast, wenn dir Freude fehlt, wenn dir der geistliche Hunger fehlt, wenn du krank bist, wenn du ein anderes Anliegen hast. Sie beten gern mit dir. Sie werden am Abschluss vom Gottesdienst wieder in der Nähe vom Kreuz stehen. Aber ich möchte zuerst beten und ich denke, ihr dürft mitbeten, still. Und wir dürfen Gott wirklich danken, dass am Pfingsten der Heilige Geist gekommen ist. Und ich bete für euch, dass die Freude ganz neu in euer Leben kommt. Dass ganz neu geistlicher Hunger in euer Leben kommt. Wisst ihr, das ist das Gute. Gott hilft uns bei allem. Ich muss das nicht aus eigener Kraft kommen können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser guter Gott bist. Ich danke dir, dass der Heilige Geist am Pfingsten ausgegossen worden ist. Und Herr, ich möchte dich bitten, für uns alle, für mich persönlich, gib mir Hunger nach mehr von dir. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass in den unterschiedlichen Lebenssituationen, dass die Freude im Heiligen Geist Bestand hat, dass die Freude im Heiligen Geist mein Leben berührt, dass die Freude im Heiligen Geist mich begleitet. Und Herr, das möchte ich für die ganze Versammlung bitten. Herr, dass wir heute nicht nur was Traditionelles feiern, sondern dass du uns ganz neu erfüllen willst mit Kraft und Fülle und Stärke vom Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du versprochen hast, dass wir nicht alleine durch die Welt gehen müssen, sondern dass uns ein Beistand verheiße, der von gleicher Qualität ist wie du, Jesus. Und dass der in uns wohnt. Dass du uns Kraft gibst zum Zeugnis in einer verlorenen Welt. Dass uns Kraft gibt, Hoffnung auszustrahlen. Dass es uns im Alltag Freude gibt, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Ich danke dir für dieses großartige Geschenk. Und Herr, möchte ich bitte, dass du jeden Einzelnen von uns berührst. Dass du mich berührst, Jesus. Dass du meine Brüder und Schwestern berührst und dass du in ihr Leben hineinkommst, auch unsere Besucher. Herr, segne du sie. Wirk du an ihre Herzen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, während der Gottesferne lebt, Herr, dass du einfach in sein Leben hineintrittst und er dich erkennt als Herrn und Erlöser. Ich danke dir, Jesus, dass du uns immer wieder begegnest und uns eine neuere Berührung gibst. Wir haben so eine Sehnsucht nach mehr von deiner Gegenwart, nach mehr von deiner Herrlichkeit. Herr, dass die Dichte, die Stärke von deiner Präsenz zunimmt. In unser aller Leben, aber auch in unserer Versammlung. Herr, wir danken dir, dass du uns segnest, dass du uns Hilfe gibst, im Alltag diese Dinge umzusetzen. Herr, dass wir alle bekennen können, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Amen. Ich wünsche euch ein gesegnetes Pfingstfest. Eine neue Fülle vom Heiligen Geist und eine neue Freude im Heiligen Geist durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr segne euch.